Es geht bei uns in der Bibelgemeinde immer um die Bibel. Was sonst würden wir hören wollen? Wir sind hier kein Club für irgendwelche Philosophien, sondern wir wollen das hören, was Gott selbst gesagt hat. Und deshalb öffnen wir auch immer die Bibel und ich ermutige auch jeden, immer die Bibel dabei zu haben, wenn es irgendwie möglich ist, die Bibel zu öffnen und den Text zu verfolgen, den wir jeweils betrachten. Wir haben vor einigen Monaten, muss ich jetzt schon sagen, mit dem Jakobusbrief begonnen. Und es war dem Jakobus ein sehr großes Anliegen, die jungen Christen und die Christusbekenner zu erreichen mit dem Wort und ihnen zu zeigen, was es wirklich heißt, wahrhaftig errettet zu sein. Und so ergreift Jakobus, der in Jerusalem ist, die Initiative und schreibt den verstreuten Judenchristen in der Diaspora seinen Brief mit dem Ziel, sie zu ermutigen, aber ihnen vor allem zu zeigen, was es heißt, rettenden Glauben zu haben. Und der Brief stellt eine Serie von Kriterien dar, von Prüfungen mit Kriterien, anhand derer wir feststellen können, ob unser Glaube ein wirklich rechter Glaube, ein rettender Glaube ist. Und so beginnt er seinen Brief und spricht sie an in ihren vielfältigen, mannigfaltigen Schwierigkeiten, in denen sie sich befinden, überall als Christen, die jetzt auch noch sich in den judenchristlichen, in den jüdischen Kreisen befinden, in den Synagogen, ermutigt sie und sagt, wenn ihr in Schwierigkeiten fallt, dann achtet es für eine Freude. Denn Gott gebraucht diese Schwierigkeiten in eurem Leben. Das ist kein Unfall, das ist kein Zufall, das sind Dinge, die Gott für euch nutzen kann zu eurem Wachstum, damit ihr reif werdet. Und dann fährt er fort und sagt, ja, wenn ihr in Anfechtung kommt und zur Sünde gezogen werdet, dann glaubt ja nicht, dass Gott dafür verantwortlich ist. Denn Gott ist immer ein guter Gott und er wird euch niemals ein Bein stellen, damit ihr sündigt. Und ihr sagen könnt, ja, Gott hat es ja so gewollt. Gott hat mich dazu veranlasst, dass ich gesündigt habe. Wir haben festgestellt, dass Jakobus gesagt hat, ein jeder ist selbstverantwortlich, denn jeder hat seinen eigenen Satz von eigenen Begierden. Und die sind verantwortlich dafür, dass wir sündigen und in Anfechtung geraten. Als Gegenbeweis dazu führt er an, dass von Gott selbst nur gute Gaben kommen. Jedes gute Geschenk, so heißt es in Kapitel 1, kommt vom Vater von oben herab. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk. Und er sagt, ehrt euch nicht. Wenn von Gott etwas kommt, dann ist es etwas Gutes. Er hat keine bösen Absichten mit euch. Ich weiß, wir tendieren manchmal dazu, dass wir denken, warum führst du mich in so eine Situation? Und zugegeben, wir befinden uns oft in schwierigen Situationen in unserem Leben. Aber Gott hat sich nicht verändert. Er ist der gute Gott. Und als ultimativen Beweis dafür, dass Gott gut ist, schaut einmal in Vers 18, heißt es, nach seinem Willen hat er uns gezeugt. Durch das Wort der Wahrheit, damit wir gleichsam Erstlinge seiner Geschöpfe seien. Wir sind alle neue Geschöpfe, wenn wir an Jesus Christus glauben. Wenn wir die Kriterien, die hier aufgeführt werden in diesem Brief, wenn wir diesen Stand halten, wenn wir dem gerecht werden, sind wir wahrhaftig Kinder Gottes, sind wir neue Geschöpfe. Und ein Gott, der uns zeugt, der kann nur ein guter Gott sein. Und so geht es weiter jetzt in Vers 19 und ich lese die Verse von 19 bis 21 nach der revidierten Elberfelder, so wie ihr sie auf eurem Handout vor euch liegen habt. Revidierte Elberfelder von 1993 sagt, ihr wisst doch, meine geliebten Brüder, jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Denn eines Menschen Zorn wirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Deshalb legt ab alle Unsauberkeit und das Maß der Schlechtigkeit und nehmt das eingepflanzte Wort mit Sanftmut auf, das eure Seelen zu retten vermag. Heute Morgen soll es darum gehen, wie das wahre Kind Gottes, das Geschöpf, das wir in Vers 18 sehen, auf das Wort der Wahrheit reagiert. Und wir sehen dazu 5 Reaktionen. Und hier sind 5 Reaktionen von wahren Kindern Gottes, anhand derer, auch du selbst, wenn du sagst, dass du ein Christ bist, dein Glauben mit Jakobus in den Versen 19 bis 21 auf den Prüfstand stellen kannst. Ist dein Glaube echt? Und ich gebe euch kurz im Überblick einmal diese 5 Reaktionen. Erstens, das Kind Gottes ist eifrig dabei, das Wort der Wahrheit zu hören. Zweitens, das Kind Gottes ist vorsichtig beim Reden von Gottes Wort. Drittens, das Kind Gottes lässt sich nicht durch das Wort der Wahrheit zum Zorn reizen. Viertens, das Kind Gottes reinigt sich für das heiligende Wort der Wahrheit. Und fünftens, das Kind Gottes ist bereit, das Wort der Wahrheit in aller Demut aufzunehmen. Ich weiß, ihr könnt nicht so schnell mitschreiben, außer Hildegard, die jetzt am Computer sitzt und Steno schreibt. Wir grüßen dich. Lass uns die erste richtige Reaktion auf das Wort der Wahrheit ansehen. Das Kind ist eifrig dabei, das Wort der Wahrheit zu hören. Der Text sagt, ihr wisst doch, meine geliebten Brüder, jeder Mensch sei schnell zum Hören. In Vers 18 sehen wir, wie Gott uns wahren Christen als seine Geschöpfe nur Gutes erweist. Nur Gutes. Er hat uns, die wir an ihn glauben, nach seinem Willen gezeugt, als ein Mittel der Errettung hat er benutzt. Was? Das Wort der Wahrheit hat er dazu benutzt. Jakobus fährt jetzt fort in Vers 19 mit einem griechischen Wort, histe, aber da gibt es eine Textvariante und einige griechische Grundtexte haben da das Wort hoste, nur ein Buchstabe, ein Unterschied, und dieses histe bedeutet Wissen. Und es steht in einer Form, dass man entweder als ein Indikativ, als Wirklichkeitsform auslegen kann oder übersetzen kann, oder als ein Imperativ. Und wenn ihr euch die Schlachter anschaut, dann seht ihr ein ganz anderes Wort. Da steht da darum. Na nun, wie kommt das denn? Widersprechen sich hier unsere Bibeln? Was ist denn das? Und wie gesagt, es gibt eine Textvariante hier. Und ich glaube, dass hier das Wort histi am besten angebracht ist und die besten Zeugnisse hat. Die besten Schriftzeugnisse, die besten Manuskripte weisen darauf hin, dass das Wort histi ist und Wissen ist. Und deshalb in der Elberfelder kann man das so übersetzen, ihr wisst. Dieses Doch ist nur zu Verstärkung eingesetzt, weil es einen kleinen Kontrast da weist. Aber ich neige nicht dazu, ihn dies als Indikativ zu lesen, sondern als ein Imperativ. Denn im Griechischen kann man dieses Wort, wenn man es sieht, als Imperativ, also als ein Befehl lesen oder als ein Indikativ, die Wirklichkeitsform. Nun, was ist der große Unterschied? Ich glaube einfach, das passt zu Jakobus besser, hier ein Imperativ zu sehen. Weil Jakobus ist der Mann der Befehle. Von diesen 108 Versen gibt es allein 54 Imperative. Und in den Kontext passt es auch besser, eine Mahnung zu geben. Sicherlich haben die Empfänger einiges davon gewusst, was er jetzt anführt. Aber ich glaube, dass er zusätzlich nochmal eine Mahnung bringt. Sagt, tut dies, seid langsam zum Hören, seid langsam zum Reden, seid langsam zum Zorn. Nun, wenn wir diesen Text also lesen, dann müssen wir im Hinterkopf haben, hier sind Juden, die zum Glauben gekommen sind, also jüdische Christen. Und diese jüdischen Christen sind in der Synagoge vermutlich groß geworden, haben dort das Alte Testament gehört. Sie kannten viele alttestamentliche Wahrheiten. Und so war es den Juden auch bewusst, dass man sehr aufmerksam hören muss, dass man sehr aufmerksam hören muss, bevor man redet. Und dass sie auch nicht den Zorn als ein Mittel zur Erfüllung der Gerechtigkeit Gottes einsetzen sollten. Der Textzusammenhang zeigt auf, dass es hier um das Hören von Gottes Wort geht in diesem Befehl. Er spricht sie an. Schaut einmal genau hin. Wisset, meine geliebten Brüder, so würde ich es sagen, wisset, meine geliebten Brüder, er bezeichnet sie als geliebte Brüder. Das heißt, solche, die zum Glauben gekommen sind an Jesus Christus, deshalb sind sie Brüder. Gleichzeitig weiß er dennoch, dass es unter diesen Brüdern möglicherweise solche gibt, die nur lediglich Christusbekenner sind, die nicht wirklich wiedergeboren sind. Wisst ihr, das ist uns immer ein Anliegen, auch in der Gemeinde. Wir wissen, es kommen Leute in unsere Gemeinde, die sagen, wir sind Christen. Aber wir wissen, dass es durchaus möglich ist, dass Leute kommen, die keine wahren Christen sind, die nicht wirklich wiedergeboren sind. Und Jakobus war nicht gerade um die Ecke. Er schrieb an diese Gemeinden in der Diaspora, die sich noch in der Synagoge versammelten. Er geht davon aus, dass es dort auch Schwierigkeiten gibt. Und deshalb befiehlt er ihnen jetzt nochmal aufgrund der Tatsache, was in ihrem Leben als Menschen geschehen ist, nämlich dass sie jetzt neue Geschöpfe sind, sollen sie was tun? Sie sollen schnell hören. Anu, wie kann man denn schnell hören? Kann man die Schallwellen irgendwie beschleunigen in irgendeinem geistlichen, christlichen Modus? Nein, es geht nicht darum. Tachos bezeichnet einen großen Eifer, das Wort schnell. Es bezeichnet unverzügliche Bereitschaft, große Vorsicht, die zur Aufnahme des Wortes nötig ist. Nochmals, der Zusammenhang hier zeigt auf, dass es hier um das Hören auf das Wort Gottes geht. Nicht allgemein um allgemeine Dinge. Hör mir doch mal besser zu. Hören wir öfter mal von unseren Frauen, ja, zu Hause. Hör doch mal besser zu. Das ist sicherlich eine Anwendung dafür. Aber hier geht es um das Hören auf das Wort Gottes. Sei vorsichtig darauf, mit großem Eifer das Wort Gottes zu hören. Der Kommentator Paul Le Sœur schreibt, Zitat Beginn, der allein kann dessen Zeugungskraft erfahren, der bereit ist, das Wort wirklich zu hören. Nur empfangener Same zeugt. Schwatzhaftigkeit und Geltungstrieb öffnen den Mund und verschließen das Ohr. Zitat Ende. Jakobus appelliert hier an Menschen, die bereits das Wunder der Wiedergeburt, die Zeugung durch das Wort der Wahrheit erfahren haben. Beziehungsweise er richtet sich an solche, die daran glauben, dass sie das erfahren haben, die davon überzeugt sind, dass sie Christen sind. Sie, die Empfänger und wir gleichermaßen, dass das Wort Gottes mächtig genug war, das wissen wir, uns zum Leben zu erwecken. Wenn ihr Christen seid, dann wisst ihr, das war das Wort Gottes. Das war nicht euer toller Freund, der euch so beeindruckt hat, sondern es ist das Wort Gottes, das Gott selbst eingesetzt hat. Das Wort der Wahrheit, um uns zum Leben zu bringen, um uns zu zeugen, sodass wir neue Geschöpfe sind, wahre Kinder Gottes. Aber die Macht des Wortes ist nicht nur einmalig wirksam, sprich bei der geistlichen Geburt, sondern das Wort Gottes ist auch in diesem neuen Leben für die notwendige Heiligung mächtig. Ihr erinnert euch sicherlich an die Worte Jesu in Johannes Evangelium, Kapitel 17, wo er sagt zu seinem Vater, heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Das Wort der Wahrheit heiligt den Christen. Und Paulus machte es klar, als er den Thessalonichern schrieb, in 1. Thessalonicher, Kapitel 2, Vers 13, da sagte er ihnen, darum danken auch wir Gott unablässig, dass als ihr von uns das Wort der Kunde von Gott empfingt, ihr es nicht als Menschenwort aufnahmt, sondern wie es wahrhaftig ist, als Gottes Wort, und jetzt hört zu, das in euch wirkt, das in euch den Glaubenden auch wirkt. Hey, also nicht nur einmalig. Wir sind nicht nur gezeugt durch das Wort der Wahrheit, sondern wir werden auch durch das Wort der Wahrheit nachhaltig in unserem Heiligungsleben und durch unsere Heiligung verändert. Und weil das so ist, erinnert Paulus seine Leser an die ihm bekannten Wahrheiten und fordert sie auf, wisst dies, sie aufmerksam zu aufrichtigen Zuhörern, zu einem überlegten Reden auffordert und sie warnt vor dem voreiligen Zorn, behäbig zu sein in Bezug auf den Zorn. Nun, die Aufforderung zum vorsichtigen Hören auf Gottes Wort war den Juden aus dem Alten Testament sehr, sehr wohl bekannt. Durch Mose warnt Jahwe das Volk und nun Israel, höre auf die Satzung, höre! Und die Rechtsbestimmung, die ich euch zu tun lehre. 5. Mose 4, Vers 1 und nochmals 5. Mose 5, Vers 1. Und Mose berief das ganze Volk und sprach zu ihnen, höre Israel. Er sprach zu ihnen, höre Israel, die Satzung und Rechtsbestimmung, die ich heute vor euren Ohren rede, lernt und bewahrt sie, um sie zu tun. Alle Handlung, egal was Gott sagt, alle Handlung beginnt mit einem vorsichtigen hören. Bekannt ist uns auch das Schema Israel aus 5. Mose 6. Schema Israel ist das Höre Israel, dass die Juden, an das sie sich täglich erinnern und es beten. Und dies ist das Gebot, heißt es dort, die Satzung, und da heißt es 5. Mose 6, 1. Dies ist das Gebot, die Satzung und die Rechtsbestimmung, die Jahwe, euer Gott, euch zu lehren geboten hat, dass ihr sie tun sollt in dem Land, in das ihr zieht, um es in den Besitz zu nehmen. Dass du, Jahwe, deinem Gott, fürchtest und alle seine Satzungen und Gebote hältst, die ich dir gebiete, du und deine Kindeskinder, alle Tage deines Lebens, damit du lange lebst. Jetzt kommt es. So höre nun, Israel, und achte darauf, sie zu tun, damit es dir gut geht und ihr sehr gemehrt werdet, so wie es Jahwe, der Gott deiner Väter, verheißen hat, in einem Land, in dem Milch und Honig fließt. Höre, Israel, Jahwe ist unser Gott, Jahwe ist einer oder Jahwe allein. Und immer wieder im Alten Testament und durch das ganze Testament hindurch wird uns die Bedeutung des Hörens herausgestrichen. So vor allen Dingen in den Sprüchen. Wer die Sprüche in der stillen Zeit liest, wird ständig davon überführt, dass wir nicht richtig hören. Dass wir möglicherweise schon richtig hören, aber viel zu schnell reden. Und wir werden die Sprüche unterstreichen den Wert des Hörens, der Geduld, des wohl überlegten Redens und des Beherrschtseins. Nur wer recht hört, der kann auch recht leben. Und besteht in diesem Test mit der richtigen Reaktion auf das Wort Gottes. Lieben, ein Mensch, der aus reinem Geltungsbedürfnis, ja, wir treffen hin und wieder mal Leute, der immer nur redet, man kriegt kein einziges Wort in so eine Person rein. Kennt ihr solche Leute? Und du denkst, die holen doch gar nicht Luft. Die reden nur die ganze Zeit. An so eine Person, der nicht richtig hören kann auf das Wort der Wahrheit, der kennt Gott nicht. Okay? Das kann sein, dass er alle Nasen lang vom Wort Gottes redet, aber du kannst kein einziges Gespräch oder du kannst ihm nicht mal das Wort Gottes lehren. Und es gibt solche, die sitzen im Gottesdienst, rennen ständig rein und raus. Die wollen das Wort gar nicht hören. Nun, als Kinder Gottes jedoch sind wir vorsichtige Hörer des Wortes. Obwohl wir gelegentlich daran scheitern, richtig zu hören und das Wort zu schnell, überhastet und zu leichtfertig vom oder das Wort reden, sind wir dadurch gekennzeichnet als Christen, gute und vorsichtige Hörer des Wortes zu sein. Und die Betonung muss hier auf dem Hören liegen, des Wortes. Der angeführte Glaubenstest des Jakobus zeigt, ob wir zu Gott gehören oder nicht. Und er gilt erst als bestanden, wenn wir eifrige und aufmerksame Hörer des Wortes sind. Nochmals, ein Christ ist dadurch charakterisiert, dass er sich nach den Worten Gottes sehnt, dass er sich nach den Satzungen und Geboten ausstreckt. Er hört aufmerksam zu und lernt. Und das fängt alles mit dem Hören an. Hören. Jesus selbst mahnt immer wieder in den Evangelien. Ihr könnt es nachlesen. Wer Ohren hat, der höre. Matthäus 11, 15. Matthäus 13, 9. Wer Ohren hat, der höre. Matthäus 13, 43. Wer Ohren hat, der höre. Markus 4, 9. Wer Ohren hat, der höre. Oder wer Ohren hat zu hören, der höre. Markus 4, 23, wenn jemand Ohren hat zu hören, der höre. Lukas 8, 8, rate mal was. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Lukas 14, 35, wer Ohren hat zu hören, der höre. Natürlich höre ich. Meine Güte, wozu habe ich denn Ohren bekommen? Und offensichtlich ist das nicht so klar. Denn das harte Herz eines ungläubigen Menschen will nicht hören. Und deshalb auch die Mahnung an die Gemeinden in Kleinasien, in der Offenbarung, auch dort immer wieder diese Wiederholung, Offenbarung 2, Vers 7, wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Und ihr denkt, warum wird das ständig wiederholt? Was tue ich denn sonst mit meinen Ohren? Sitze ich doch nicht drauf. Doch, einige sitzen da drauf. Offenbarung 2, 11, 2, 17, 2, 29, 3, 6, 3, 13 und 3, 22 sagt immer, wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Und später in der Offenbarung, Kapitel 13, Vers 9, wenn jemand ein Ohr hat, so höre er. Stephanus in seiner Rede tadelte die Juden in der Apostelgeschichte, Kapitel 7. Eine lange Rede, eine wunderbare Zusammenfassung der Geschichte Israels. Und er kommt zum Ende in Kapitel 51 und sagt dort Folgendes. Ihr Halsstarrigen und unbeschnitten an Herz und Ohren. Ihr widersteht, strebt allezeit dem Heiligen Geist, wie eure Väter, so auch ihr. Und wenig später heißt es in Vers 57, sie schrien aber mit lauter Stimme und hielten ihre Ohren zu. Die konnten den nicht mehr ausstehen. Die wollten den nicht mehr hören. Die waren so zornig geworden. Und sie stürzten einmütig auf ihn los. Und ihr wisst, er wird getötet. Und ihr Lieben, da dem Volk Israel bis heute Blindheit widerfahren ist, wollen sie tatsächlich nicht hören. Sie wollen nicht hören. In Römer 11, Vers 8 lesen wir, wie geschrieben steht, Gott hat ihnen einen Geist der Schlafsucht gegeben, Augen, um nicht zu sehen und Ohren, um nicht zu hören, bis auf den heutigen Tag. Die Empfänger des Jakobusbriefes wurden nochmals jedoch als geliebte Brüder angesprochen. Sie waren zum Glauben gekommene Juden, beziehungsweise solche, die sich zu Christus bekannten, was nochmals nicht unbedingt auf den wahren Glauben hinwies. Und die hier vorliegende Glaubensprüfung sollte ihnen zeigen, ob sie wirklich wahrhaftig Errettete waren. Der ganze Brief ist eine Initiative, nochmal, des Jakobus, der mit seiner Epistel eine Reihe von Prüfungen anführt, anhand derer die Empfänger erkennen konnten, wo sie geistlich wirklich standen. Jakobus wollte ihnen helfen, zu sehen, dass sie möglicherweise auf einem Irrwege sind. Oder dass sie sich möglicherweise dort befinden, wo sie nicht hingehören. Und auch wir wollen uns dieser Prüfung stellen. Wie hörst du auf das Wort Gottes? Wie reagierst du auf das Wort? Bist du eifrig dabei, das Wort aufzunehmen, indem du gut zuhörst? Bist du eifrig dabei, das Wort aufzunehmen, indem du Möglichkeiten suchst, um das Wort zu hören? Ihr Lieben, ich freue mich immer wieder, wenn jemand davon bestimmt wird, das Wort Gottes hören zu wollen. Ich freue mich, wenn ihr in den Gottesdienst kommt, weil es selbstverständlich ist, dass wir als seine Kinder auf Gott hören. Und der Gottesdienstbesuch, ihr Lieben, der ist keine Belastung für uns. Er ist keine Belastung für den veränderten Menschen, für den wachsenden Christen. Wir nehmen nicht etwas Schweres auf uns, wenn wir hier am Sonntagmorgen erscheinen. Das ist kein Opfer. Irrt euch nicht. Wir nehmen nicht etwas Schweres auf, sondern wir freuen uns, dass Gott redet. Der Sonntag ist kein Opfer für uns, den wir bedauerlicherweise hier verbringen müssen. Wir sehnen uns viel mehr danach, Gott zu hören und ihn gemeinsam mit anderen Kindern Gottes anzubeten. Und wir haben das in der Bibelgemeinde mehrfach erlebt, dass Leute umgezogen sind, um hier das Wort Gottes hören zu können. Ganz recht. Sie haben dafür nicht nur ihren Wohnort gewechselt, sondern mitunter auch ihre Anstellung, sogar manchmal Freunde oder Familie verlassen. Ihr Lieben, diesen Eifer liebt unser Gott. Dieser Eifer ist für das Wort Gottes normal. Das kennzeichnet einen Christen. In 1. Petrus 2, Vers 2 heißt es, und seid wie neugeborene Kinder begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, damit ihr durch sie wachset zur Rettung. Lieben, so wie es natürlich ist für Säuglinge, begierig nach der Muttermilch zu suchen und sie zu trinken, so ist es nur selbstverständlich, dass wir das Wort der Wahrheit hören und es suchen. Und bei all dem sollen wir aufmerksame Hörer sein. Und Gott ist nie mit einer ungeteilten Aufmerksamkeit zufrieden. Ja, man kann auch hier sitzen und ein paar Ohrhörer im Kopf haben und sich vielleicht seine Lieblingsmusik anhören. In Jesaja 28, Vers 23 mahnt Gott durch den Propheten Jesaja und sagt, horcht auf und hört meine Stimme, gebt Acht und hört meine Rede. Josua mahnt Israel, darum habt gut Acht auf eure Seelen, dass ihr Jahwe, euren Gott, lieb habt. Ihr Lieben, vorsichtig zu hören, aufmerksam zu sein, eifrig zu sein, das Wort Gottes zu hören, drückt deine Liebe zu Gott aus. Die Liebe zu Gott lässt uns hören wollen. Und das Hören auf Gott war für das Volk Israel wirklich von großer Bedeutung. Wie ihr festgestellt habt, 5. Mose 8, 20 heißt es, wie die Nation, die Jahwe vor euch umkommen lässt, so werdet ihr umkommen dafür, dass ihr auf die Stimme Jahwes, eures Gottes, nicht hört. Mit dem Hören ist aber nicht nur die akustische Wahrnehmung von Lauten gemeint, von Schallwellen, sondern wahres Hören ist im biblischen Sinne immer an das Annehmen der Vernommenen, an das wahre Hören und führt zum Gehorsam. Das ist da schon eingebaut. In das wahre Hören ist Gehorsam eingebaut. Davon hören wir beim nächsten Mal, wenn wir zu Vers 22 kommen. Der Akt des Gehorsams kann jedoch nicht stattfinden, wenn was? Wenn der Prozess des wahren Hörens schon im Keim erstickt wird. Wenn wir von vornherein nicht vorsichtig hören, können wir nicht richtig handeln, können wir Gott nicht gefallen. Wir alle kennen Sprüche 18, Vers 13, wer Antwort gibt, bevor er zuhört, dem ist es Narrheit und Schande. Und so ist es auch, wenn wir losziehen, Gott nicht gehört haben und einfach handeln. Du kannst Gott nicht dienen, wenn du nicht recht hörst. Unmöglich. Im Gegensatz dazu, und positiv ausgedrückt sagt Sprüche 21, 28, ein Mann aber, der zuhört, redet für lange Dauer. Warum? Denn das Wort dieses Mannes hat Bestand und sein Reden ist rechtes, geheiligtes Reden. Und wir wissen nur zu gut, dass durch das Hören des Wortes der Schmutz in unserem Leben aufgedeckt wird. Menschen, denen das nicht passt, verstecken sich deshalb allzu gern hinter großen Reden, hinter Aktivitäten oder wir lassen unsere Gedanken während der Predigt wandern oder aber wir erscheinen erst gar nicht zum Gottesdienst. Das erinnert so ein bisschen an Johannes Kapitel 3, wo es heißt, jeder, der Arges tut, der hasst das Licht. Er hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht bloßgestellt werden. Jemand, der was zu verbergen hat, der so beschmutzt und besudelt ist und Gott nicht liebt, der kommt gar nicht erst, um sich dem Licht auszusetzen, dem Wort Gottes auszusetzen. Und was können wir tun, um eifrig und aufmerksam zuzuhören? Wir müssen uns dem Herrn unterwerfen, ihm neu und erneut unsere Abhängigkeit ihm gegenüber zum Ausdruck bringen. Vielleicht können wir sogar als Christen davon abrücken. Wir sündigen, bleiben den Versammlungen fern. Wir müssen dann umkehren und das Angesicht des erneut suchen, die Gemeinschaft mit ihm zur Priorität machen. Und vielleicht bist du auch schwach oder kränklich. Der Herr segne dich. Du hast am Sonntagmorgen Kopfschmerzen oder Gliederschmerzen und siehst darin einen Grund, zu Hause zu bleiben. Und das ist gar keine Frage, das gibt es berechtigterweise immer wieder, ich kenne das auch. Und der Herr erweist sich in solchen Fällen auch dir als gnädig. Aber Hand aufs Herz. Können wir nicht genauso mit unserem Leid zwischen den Kindern Gottes sitzen und das Wort Gottes hören, dass wir so viel nötiger haben als all unsere Schmerzmittel zusammen? Ich wurde vor einigen Jahren durch das Taliabo-Video ermutigt, wie ein indonesischer Taliabo-Stammesältester sich während seiner Malaria in das Versammlungshaus tragen ließ. Vielleicht erinnert ihr euch an diese Szene. Damit er nichts vom Wort Gottes während der Predigt verpassen würde. Bist du krank, dann leg dich da hinten hin. Wir besorgen dir sogar ein Bett. Das ist der Eifer, den wir brauchen, um das Wort Gottes zu hören. Ich bin so enttäuscht, wenn ich feststelle, ja, ich hatte was am Fuß, musste zu Hause bleiben, mein Fuß tat so weh. Ja, okay, naja, konnte es nicht gehen, verstehe ich ja. Hast du deine Predigt zu Hause gehört? Ah, na, ich hab abgewaschen. Wie konntest du den abwaschen, wenn du nicht stehen kannst? Ja, irgendwie passt das manchmal nicht so richtig zusammen. Und manchmal bedarf unsere Hingabe zu Gott auch einer Erneuerung, weil wir Unaufmerksamkeit in unserem Herz regieren lassen. Wir geben anderen Gedanken während der Wortverkündigung freien Raum und haben dabei nicht mal ein schlechtes Gewissen. Ich möchte gar nicht wissen, wo eure Gedanken gerade sind. Aber das, wisst ihr, wie das geht? Manchmal wandern die, Mann, die können so toll wandern. Bis nach Spanien in Urlaub, ja. Und, oh, meine Güte. Aber hier, beim Wort sollen sie sein. Und dazu müssen wir uns erziehen. Wir müssen aufmerksam hören. Sag mal, habe ich eigentlich den Timer im Ofen gestellt, damit der Truthahn richtig fertig wird heute? Ich muss ja noch die Telefonrechnung bezahlen. Wie viele Tage habe ich denn noch? Montag, Dienstag, Mittwoch. 7 Tage, naja, ist ja alles okay. Was? Hat der Pastor gerade was von Rechtfertigung gesagt? Ach, ja Mensch, Hannelore sieht heute wirklich rechtfertig aus. Ob sie wohl gestern wieder beim Bowling war? Die bleibt doch immer so lange abends weg und dann kann sie sich doch gar nicht im Gottesdienst konzentrieren. Naja, es gibt doch immer wieder Leute, die da nichts zulernen. Ach, ihr Lieben, die Liste der Dinge, die von unserer Unaufmerksamkeit sprechen, die hat kein Ende. Ich weiß das allzu gut. Wir könnten Bücher darüber schreiben. Vielleicht schmunzeln wir über einige dieser Beispiele. Aber mal ernst. Ist es nicht genauso? Unsere Unachtsamkeit können wir sicherlich auf viele Art und Weisen entschuldigen. Ich bin müde, ich habe wenig geschlafen, ich habe zu viel gearbeitet, ich kann nichts dafür, ich wurde abgelenkt durch meine Lebensumstände, die Predigt ist viel zu langweilig und so weiter. Und wenn es wohl manchmal auch einen berechtigten Grund für diese Schwierigkeiten beim Zuhören gibt oder beim Lesen des Wortes gibt, die generelle Natur unserer Entschuldigung erwächst aus einem sündhaften Herzen. Unser Fehlverhalten kommt aus dem, was sich gegen ihn auflehnt. Auflehnt, das zu tun, was Gott sagt. Lieben, wenn Müdigkeit am Sonntagmorgen, und ich beobachte so einige meine Freunde, die schlafen hier im Gottesdienst, wenn das dein Problem ist beim Zuhören der Predigt, warum siehst du dir dann noch den letzten Boxkampf in der Nacht zum Sonntag an? Naja, weil es Klitschko ist, keine Frage, natürlich. Gehen wir eher schlafen, wenn es am nächsten Sonntag Gottesdienst ist? Bereiten wir uns darauf vor? Wie bereitest du dich auf die Verkündigung vor? Welchen Stellenwert hat das Hören auf das Wort Gottes in deinem Leben? Mal ganz ernst. Ganz im Ernst. Gehen wir in den Gottesdienst mit der gleichen Einstellung, mit der wir in ein Kino gehen? Gehen wir mit der gleichen Einstellung in den Gottesdienst, als würden wir in den Vorlesesaal unserer Universität gehen? Nun, wir tun gut daran, von Zeit zu Zeit eine Selbstprüfung durchzuführen. Hier fordert er auf, schnell zu hören. Den Rabbinern war das sehr klar, sie beobachteten, der Mensch hat 2 Ohren und nur 1 Zunge. Also doppelt so viel. Die Ohren sind außerhalb angebracht. Die Zunge ist im Inneren des Menschen und sogar eingekerkert hinter euren Zähnen oder eurem Gebiss. Nun, lese ich das Wort Gottes mit Freude? Lese ich es wirklich mit Freude? Verbringe ich angemessene Zeit im Wort Gottes? Ist mir die Erklärung meiner biblischen Fragen von Bedeutung? Ich liebe das, wenn nach dem Gottesdienst jemand kommt und sagt, kannst du mir noch diese und diese Frage aus dem Wort Gottes beantworten? Das ist aufrichtiger Eifer, zu wissen, was Gott sagt. Und nur wenn wir auf das Wort der Wahrheit in der Unterordnung zum Herrn hören, wenn wir es aufnehmen und es vorsichtig hören, bestehen wir die Prüfung des Glaubens. Ein wahrer Christ ist durch ein aufmerksames, eifriges Hören auf das Wort Gottes gekennzeichnet. Und ein Christ sucht danach, unter das Wort zu kommen. Nun, er fährt fort. Ein weiteres Kennzeichen des einen wahren Geschöpfes oder Kind Gottes ist, dass wir das Wort Gottes nur wohl überlegt, vorsichtig und bedacht weitergeben. Der zweite Punkt, das Kind Gottes ist vorsichtig oder bedacht beim Reden von Gottes Wort. Im Alten Testament, in den Sprüchen, lesen wir viel davon, über das Reden. So zum Beispiel in Sprüche 10, 19. Bei vielen Worten bleibt Treubruch nicht aus, wer aber seine Lippen zügelt, handelt klug. Sprüche 13, Vers 3. Wer seinen Mund behütet, bewahrt sein Leben. Wer seine Lippen aufreißt, dem droht Verderben. Sprüche 15, Vers 1. Eine sanfte Antwort wendet Grimm ab, aber ein kränkendes Wort erregt Zorn. 17, 27, wer seine Worte zügelt, besitzt Erkenntnis und wer kühlen Geist bewahrt, ist ein verständiger Mann. 17, 28, auch ein Narr, wenn er schweigt, kann als weise gelten, wenn er seine Lippen verschließt, als verständig. 19, Vers 11, seinen ganzen Unmut lässt der Tor herausfahren, aber der Weise beschwichtigt ihn zuletzt. Sprüche 29, 20, siehst du einen Mann, der sich in seinen Worten überhastet? Für einen Toren gibt es mehr Hoffnung als für ihn. Lieben, es ist sehr traurig festzustellen, dass wir erstens nicht richtig hören, dass wir nicht richtig hinhören. Und in unserem Text ist das Hinhören nochmals auf das Hinhören auf das Wort des Gottes gemeint. Und zweitens ist es deshalb doppelt traurig, dass wir trotzdem viel reden. Wie oft waren wir schon in irgendwelchen theologischen Debatten verwickelt, die nicht hätten stattfinden sollen? Nein, weil wir überhaupt nicht selber verstanden haben, was wir da diskutiert haben. Wie oft haben wir geredet, weil die Gefühle uns gepackt haben, weil sie uns geleitet haben? Wie oft haben wir uns aus purem Stolz und Geltungsbedürfnis zu Wort gemeldet? Ihr Lieben, es ist dem Herrn ein Greuel, sich dieses Geschwätz anhören zu müssen. Und wahrscheinlich gab es unter den jüdischen Christen in der Diaspora damit ein großes Problem. Und Jakobus schreibt sicherlich auch aus diesem Grund in Kapitel 3, werdet nicht viele Lehrer, meine Brüder, da ihr wisst, dass wir ein schweres Urteil empfangen werden. Es ist entsetzlich und schlimm festzustellen, dass heute Leute meinen, oh, ich habe eine Einjahres-Bibelschule gemacht, ich bin jetzt ein ausgebildeter Pastor. Ich bin dazu berufen, das Wort Gottes zu verkündigen. Moment, wo war nochmal das Buch Amos? Das hatte ich doch auch mal irgendwo gesehen. Moment, wir müssen den ganzen Ratschluss Gottes kennen. Wir müssen vorsichtig sein, bevor wir reden und das Wort Gottes weitergeben. Beziehung zum Wort Gottes ist niemandes Meinung von Relevanz. Es interessiert nicht, was du oder ich über das Wort Gottes denke oder wie ich fühle oder was ich vermute, dass es sagt. Es geht darum zu verstehen, was Gott objektiv durch das Wort der Wahrheit sagt. Erst dann können wir diese objektiven Wahrheiten verkünden und davon reden. Die Aussagen der Schrift, nicht unsere Wünsche zählen. Eben unsere Bibelkreise oder auch seelsorgerliche Gespräche dürfen deshalb niemals eine Gesprächsrunde eines Meinungsaustausches sein. Austausch über das Wort Gottes. Na, was fühlst du, was das Wort Gottes hier sagt? Oder was meinst du? Das ist völlig irrelevant. Wir wollen wissen, was das Wort sagt. Punkt aus. Bei diesem Meinungsaustausch, ich weiß es halt so gut, ich komme aus einer Gemeinde, da haben wir solche Hauskreise gehabt. Da konnte jeder seinen Senf loswerden. Da ging es nur um irgendwelche Präferenzen und was ich gefühlt habe und was ich toll fand. Und das ist nicht der Punkt. Wenn wir reden, dann müssen wir reden, was Gott sagt. Und deshalb müssen wir zunächst einmal gut hinhören. Im Gegenteil, unser Text spricht hier von langsam zum Reden, nicht schnell reden, nicht überhastet sein. Und das bedeutet und bezieht sich in diesem Zusammenhang auf ein vorsichtiges, nicht vorzeitig Reden der Worte Gottes. Und wie können wir das tun? Indem wir das Wort kennen und auf das Wort gehört haben. Tragisch festzustellen, dass heute in evangelikalen Kreisen sehr viel Aktion und Wirbel gemacht wird, jedoch ohne, dass man wirklich auf das Wort Gottes gehört hat. Es geht um Erfolg, es geht um Zahlen, Geld und Gemeindebesucherstatistiken, nicht um den heiligen Gott. Es geht um den Menschen, nicht um dessen Schöpfer. Und wenn wir aufmerksam und mit großem Eifer auf ihn hören und mit gleicher Vorsicht diese Worte weitergeben, erst dann wird Gott geehrt. Dann werden wir selbst auch die Glaubensprüfung, die Jakobus hier gibt, bestehen. Und nicht umsonst müssen berufene Hirten, die Verkündiger und Lehrer einer Gemeinde, diesbezüglich relevante Kriterien erfüllen, zu denen auch Kenntnis des Wortes Gottes gehört. Es soll kein Neubekehrter sein, wir kommen da noch hin im ersten Timotheusbrief. Warum? Damit er nicht aufgeblasen wird und in das Gericht des Teufels fällt, 1. Timotheus 3,6. Er muss fähig sein zu lehren, 1. Timotheus 3,2. Paulus sagt zu Titus, einer, der sich an das zuverlässige Wort hält, wie es der Lehre entspricht, damit er imstande ist, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Denn es gibt viele Widerspenstige und leere Schwätzer und Verführer. Übrigens auch in der Gemeinde zu Ephesus haben wir das gesehen, dass da blödes Geschwätz an der Tagesordnung war. Besonders die aus der Beschneidung, sagt er, denen muss man den Mund stopfen. Wie stopft man denen den Mund? Mit der Wahrheit, mit dem, was recht ist. Und sie bringen ganze Häuser durcheinander mit ihren ungehörigen Lehren um schändlichen Gewinnes willen. Ja, naja, lass ihn doch reden. Nein, Leute richten das Leben danach aus, was die Lehrer sagen. Das ist von großer Bedeutung, was wir lehren, was wir vom Wort Gottes weitergeben. Aufnahme in Unterordnung des Wortes bedeutet deshalb auch immer, dass du das Wort der Wahrheit wohl überlegt weitergibst. Das ist gemeint, wenn Jakobus schreibt, langsam zum Reden. Aber das wahre Kind Gottes weist auch noch ein drittes Kennzeichen auf im Umgang mit der Schrift. Und das ist, das Kind Gottes lässt sich durch das Wort der Wahrheit nicht zum Zorn reizen. Aufnahme des Wortes Gottes bedeutet, dass du dich durch das Wort der Wahrheit nicht plötzlich zum Ärger verleiten lässt. Der Text sagt, jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Und wie geht es dir, wenn du das Wort Gottes hörst? Werden dir Gottes Worte zum Anstoß, der Ärger in dir auslöst? Und das Wort Zorn, Orge, in diesem Text bezieht sich nicht auf plötzliche, nach außen auftretende, schnell vorübergehende Wutausbrüche, sondern vielmehr auf eine innere, eine tief sitzende Haltung der Ablehnung, die wirklich unterschwellig in einem Leben brütet, ohne dass diese Haltung notwendigerweise nach außen für andere sichtbar wird. Ihr Lieben, nicht jeder, der hier sitzt und vielleicht denkt, oh, der spinnt, der Pastor da vorne, springt auf und sagt, oh Mann, ich möchte dir schon die Tomate an den Kopf schmeißen. Nein, manchmal ist es einfach eine innere Haltung der Ablehnung, die tief im Leben verankert ist und eigentlich zeigt, dass wir keine Kinder Gottes sind, wenn wir so auf das Wort Gottes reagieren. Deshalb weiß oft nur der betroffene Mensch und der Herr um diese Haltung des Zornes. Ich weiß nicht, ob ein neuer Besucher in unserer Gemeinde denkt, wenn er hier sitzt und uns predigen hört, dass er zornig ist. Das weiß ich nicht. Zorn ist nicht nur eine äußerliche Erscheinung. Dieser Zorn kann ganz still und heimlich geschehen. Und deshalb ist dieser Zorn auch besonders gefährlich, wenn man ihn heimlich in sich hegt und nicht augenblicklich damit umgeht. In diesem Textzusammenhang sieht es so aus, dass Jakobus sich auf einen Zorn bezieht, der durch das Wort Gottes ausgelöst wird. Ein Wort, das einen in seiner Sünde konfrontiert oder man sich getroffen fühlt, weil das Wort einem in seiner persönlichen Vorliebe für eine bestimmte Sache oder Glauben oder ein Verhalten einfach stört. Du machst irgendwas, du wirst vom Wort Gottes überführt und du wirst richtig ärgerlich, dass Gott diese Worte geschrieben hat. Und der Kommentator James McKnight schreibt, Zitat Beginn, ungezügelter religiöser Eifer wird oft durch eine Fülle schlechter Leidenschaften begleitet. Und insbesondere mit großem Zorn gegen solche, die unseren eigenen Meinungen widersprechen. Zitat Ende. Opa, wie oft haben wir das erlebt? Dass angebliche Prediger, angebliche Lehre des Wortes Gottes so zornig werden, weil man etwas verkündigt, was sie nicht glauben, persönlich als Vorliebe nicht glauben. Diese Art von Zorn war offensichtlich bei den Empfängern des Jakobusbriefes vorhanden und das werdet ihr auch sehen später. Allgemeine Unzufriedenheit wird es sichtbar, zum Beispiel auch in Kapitel 4 und dort in Vers 1, wo es heißt, woher kommen Kriege und woher kommen Streitigkeiten unter euch? Nicht daher aus euren Lüsten, die in euren Gliedern streiten. Ihr begehrt und habt nichts, ihr tötet und neidet und könnt nichts erlangen, ihr streitet und führt Krieg. Diese Leute begehrten und strebten danach, dass ihre eigenen Meinungen bestätigt wurden, dass ihre eigenen Wege anerkennen, ihre eigenen Vorlieben, ihre eigenen Präferenzen angenommen werden würden. Danach strebten sie. Und der Selbstwille stand im Vordergrund und persönliche Feindschaft war deshalb weit verbreitet. Die Folge daraus war ein großer geistlicher Schaden. Ein anderer Kommentator schreibt dazu, Zitat, statt dass man in Liebe füreinander zusammenarbeitete, kämpften sie aneinander, um ihre eigenen Wege durchzusetzen, egal welche Konsequenzen es für die Gemeinde des Herrn oder ihr eigenes geistliches Wohlbefinden hatte. Zitat Ende. Da waren sie. Und Zorn war der Auslöser. Jakobus' Aussage scheint hier diejenigen zu treffen, die die Wahrheit hören und dennoch die Bloßstellung ihrer falschen Ideen und gottlosen Lebensstile ablehnen und deshalb zornig werden. Ihr Lieben, es ist so wichtig in unserer Gemeinde, dass wir hier nicht für persönliche Überzeugungen aufstehen, dass wir nicht persönlich liebgewordene Wahrheiten oder Vorlieben verbreiten, sondern die vom Wort Gottes erkennbaren Prinzipien. Wir wollen nicht Gesetze aufstellen, wo Gott keine Gesetze aufstellt. Das ist so gefährlich. Immer irgendwelche Vorlieben und man darf nicht diese Farbe an der Wand haben, das ist ungeistlich, oder diese Teppichfarbe, da könnte der Satan sich wohlfühlen und also ein Blödsinn, ja? Wir wollen keine Gesetze aufstellen, wo Gott keine Gesetze aufstellt. Denn diese Vorlieben sind es, die letztlich den Zorn bei anderen auslösen. Wir wollen unseren Geschwistern dazu ermutigen, im Wort Gottes zu wachsen, nicht in der Erkenntnis unserer eigenen Willensvorstellung. Diese eigenen unbiblischen Wünsche sind wirklich häufig der Anlass dafür, dass Menschen Zorn in ihrem Leben hegen, weil jemand ihnen die Schrift auslegt dann und das Wort der Wahrheit ihnen etwas anderes sagt. Du sagst, es ist okay, dass du dies und jenes machst. Was? Du bist zu einem Liberalen geworden. Nein, die Schrift lehrt an dieser Stelle, dass du Freiheit hast. Jakobus fährt fort in Vers 20 mit der Begründung, warum der Zorn nicht angemessen ist. Weil dieser Zorn des Menschen nicht was wirkt. Was steht dort? Die Gerechtigkeit Gottes. Und was heißt das? Und der Zorn eines Menschen bewirkt niemals und bringt niemals das hervor, was in den Augen Gottes recht ist. Das ist damit gemeint. So einfach, ist gar nicht so kompliziert. Er bewirkt nicht das, was in den Augen Gottes recht ist. Es bringt nicht Taten der Gerechtigkeit hervor. Es bringt keine Früchte der Gerechtigkeit vor. Jakobus nennt es später noch Früchte der Gerechtigkeit. Ihr Lieben, es ist so wichtig, denn es wirkt genau das Gegenteil. Es bringt Schmutz und Dreck hervor. Der Zorn bringt Dreck und Boshaftigkeit, das Übermaß von Boshaftigkeit hervor. Und wir haben gerade, wo war das, im Hauskreis, glaube ich, über die Waffenrüstung gesprochen. Genau, ja, im Zusammenhang mit der Bibelstunde. Und da geht es um den Brustpanzer der Gerechtigkeit. Das sind die Werke, die wir tun, weil wir veränderte Menschen sind, Werke, die vor Gott angenehm sind, die in Gottes Augen gerecht sind, die schützen unsere vitalen Teile des Körpers. Gleichsam in diesem Bild. Der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Wenn wir die Gerechtigkeit leben, schützen wir uns. Wir sind nicht angreifbar. So ist es wichtig, dass wir nicht zornig werden, denn der Zorn bringt genau das Gegenteil hervor. Genau das Gegenteil. Und das ist ein triftiger Grund, warum wir, wenn wir doch zürnen, augenblicklich, unverzüglich den Zorn aus unserem Leben ausräumen sollten. Das führt uns auch zu einem weiteren Merkmal, zu einer weiteren Reaktion, wie das Kind Gottes mit dem Wort der Wahrheit umgeht. Punkt 4. Das Kind Gottes reinigt sich für das heiligende Wort der Wahrheit. Es reinigt sich. Und eben die Aufnahme des Wortes. Der Text, ich lese nochmal, Vers 21, fängt auch an mit darum, legt ab allen Schmutz, weil nämlich Zorn genau das Gegenteil hervorbringt, als die Gerechtigkeit Gottes. Darum legt allen Schmutz und allen Rest von Bosheit ab und nehmt mit Sanftmut das euch eingepflanzte Wort auf. Nun, Die Aufnahme des Wortes der Wahrheit setzt eine allumfassende Reinigung voraus. Und das geht aus diesem Text hervor. Wenn man sich die Grammatik im Griechischen anschaut, dann sieht man, die Reinigung muss dem Hören, der Aufnahme des Wortes vorausgehen. Wir können erst recht hören, wenn wir gereinigt sind. Deshalb legt alle Unsauberkeit und Übermaß der Schlechtigkeit ab. Und dann nehmt das eingepflanzte Wort mit Sanftmut auf. Okay, das ist die Reihenfolge. Also auf den Gedanken von Vers 20 gründet Jakobus nun diese Ermahnung. Und wir reinigen uns nicht nur von der Sünde des Zornes, sondern von jeglicher Sünde, die uns die Hörfähigkeit für das Wort Gottes raubt. Okay. Das Wort Unsauberkeit oder Schmutz, wörtlich Dreck, bezieht sich auf jegliche Art des moralischen Vergehens Gott gegenüber. Wir müssen diesen Dreck ablegen, so wie man dreckige Kleidung ablegt. Wenn ihr mal Zeit habt, schaut euch mal die Geschichte an, diese Nachtvision im Buche Sachaja, Kapitel 3. Scheint Jeschua, der hohe Priester, vor dem Engel des Herrn, vor Jahwe. Und dort legt er seine Kleidung ab. Und ich denke auch oft an die Stelle im Hebräerbrief, Kapitel 12, Vers 1, da ist genau das gleiche Wort für ablegen. In Hebräer 12 heißt es, deshalb lasst nun auch uns, die wir eine große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen. Wir müssen diesen Dreck ablegen. In Epheser 4, 25 lesen wir, deshalb legt die Lüge ab und redet Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind untereinander Glieder. Also dieses Bild von einem dreckigen Kleidungsstück, dessen sich man entledigt, steht hier im Vordergrund. Aber nicht nur den Dreck, sondern auch das Übermaß der Bosheit und Schlechtigkeit. Und gemeint ist damit die zielgerichtete Lust und Absicht des Bösen. Alles, was dem Wort Gottes widerspricht, müssen wir ablegen. Wir müssen uns reinigen, komplett. Und den Empfängern war diese Sprache sehr wohl bekannt, mit diesem Ablegen, wie gesagt, auch schon im Alten Testament. Ablegen gehört zu Buße. Wir müssen Dinge ablegen. Buße, die wir tun müssen, aber das Ablegen ist nicht vollständig, denn das Ablegen allein reicht nicht aus. Das Ablegen ist vielmehr Voraussetzung für die Aufnahme des Wortes Gottes. Jemand, der Buße tut und sagt, oh Herr, ich habe nicht wirklich gut auf dein Wort gehört, der muss sagen, zum Ersten, ich reinige mich, ich lege den Dreck ab. Jetzt bin ich bereit aufzunehmen. Das ist wahre Umkehr. Ablegen ist Voraussetzung für die Aufnahme des Wortes. Das wahre Kind reinigt sich, um das Wort Gottes aufzunehmen. Wir haben das heute Morgen in dem Eingangsgebet, hat Daniel dafür gebetet, dass er unsere Sünden vergibt und uns reinigt. Das tun wir nicht nur, wenn wir hierher kommen, sondern möglichst schnell in unserem Leben. Denn wir hören nicht nur am Sonntag auf das Wort Gottes, sondern wir lesen das Wort täglich, hoffentlich. Und wenn wir das lesen, dann müssen wir uns reinigen. Sonst verstehen wir das Wort Gottes nicht. Wir können es nicht aufnehmen. Und das wahre Kind reinigt sich, um das Wort Gottes aufzunehmen, damit dieses Wort uns heiligen kann. Ihr Lieben, wir sind bereits Kinder Gottes. Das Wort Gottes ist in uns hineingepflanzt worden, heißt es dort in Vers 18. Und gewissermaßen ist unser Herz der Garten Gottes. Auf einmal beginnt etwas zu wachsen. Und wir müssen, Gott will diesen Garten kultivieren durch sein Wort. Wir sind eine neue Schöpfung und diese Schöpfung, dieses neue Gewächs soll Frucht bringen, es soll hervorwachsen. Es kann nur wachsen, wenn es durch das Wort Gottes genährt wird. Es kann nicht wachsen, wenn Sünde toleriert wird. Und deshalb müssen wir diese Sünde ablegen, um das Wort aufzunehmen, das uns dann heiligt und uns absondert und uns weiterbringt und mehr in die Christusähnlichkeit führt. Wir wollen so sein wie Christus. deshalb reinigst du dich von deinen Sünden, damit Gott dich umgestalten kann. Damit das Wort der Wahrheit sein Werk an dir vollführen kann. Leben, das ist so wichtig. Ein wahres Kind ist dadurch gekennzeichnet, dass es sich zur Heiligung reinigt. Nicht nur einmal in der Woche, nicht vor dem Abendmahl, sondern täglich, vielleicht stündlich, immer wenn wir in Sünde fallen. Und je eher, desto besser. Das ist ein wahres Kriterium, ein Kennzeichen, eine wahre Reaktion eines Gotteskindes, dass es sich reinigt. Eben, manchmal denke ich den ganzen Tag, ich stehe nur mit Seife da, ich muss mehrmals unter die Dusche am Tag, bildlich gesprochen, weil ich mich so oft versündige. Das tut das Kind Gottes. Ich rechtfertige mich nicht. Dann kann ich dieses Wort aufnehmen. Wir reinigen uns, damit wir geheiligt werden können. Und das fünfte, der fünfte Punkt, das Kind Gottes ist bereit, das Wort der Wahrheit in aller Demut zur Heiligung aufzunehmen. Ich sage es nochmal, das Kind Gottes ist bereit, das Wort der Wahrheit in aller Demut zur Heiligung aufzunehmen. Es ist nochmals, und nehmt das eingepflanzte Wort, das ja schon in uns ist, mit Sanftmut auf, das eure Seelen zu erretten vermag. Und die Aufnahme des Wortes der Wahrheit muss in Demut geschehen und ist eine fortlaufende Angelegenheit. Und obwohl das Wort in uns eingepflanzt wurde, und Jakobus bedient sich hier wirklich dieser metaphorischen Sprache, sodass das menschliche Herz dieser Garten Gottes ist, in dem sein Wort einpflanzt, seit Zeitpunkt unserer Errettung müssen wir es beständig und fortlaufend aufnehmen, sodass Gott Frucht wirken kann. Und wer das Wort nicht fortwährend aufnimmt, und zwar in Sanftmut oder Demut, der fehlt den Test und erweist sich als ein Nomineller, als ein Namenschrist, ein Bekenner ohne Rettung. Der Selbstwille steht der fortlaufenden und der wiederkehrenden Aufnahme des Wortes der Wahrheit entgegen. Vielleicht denkst du, Mann, was redest du? Klar nehme ich das Wort auf. Preis den Herrn. Schön, dass du das tust. Denn es ist nicht dein Problem. Test bestanden. Deshalb muss diese Aufnahme in Sanftmut geschehen, weil nur das angenommene Wort, das akzeptierte Wort, wenn wir uns ihm unterwerfen, kann in uns Veränderung bringen. Nur wer demütig das Wort der Wahrheit aufnimmt, kann belehrt werden. Das spricht eigentlich hier von Belehrbarkeit. Wir müssen bis zum Ende unseres Lebens als Christen belehrbar sein. Und immer wieder die Frage haben, Herr, habe ich richtig erkannt, was ich hier vertrete? Habe ich möglicherweise, sitze ich vielleicht im Irrglauben auf, in dieser oder jener Sache? Bitte korrigiere mich. Der wahre Christ nimmt das Wort in Demut auf, dem er sich gereinigt hat. Und so wird er verändert und nimmt an Christus Ähnlichkeit zu. Er wird in der Lage sein, den anderen mit seinen Eigenheiten und Vorlieben zu dulden. Wir tolerieren den schwachen Bruder in seinen Schwierigkeiten, auch wenn dieser nicht in der Lage ist, bestimmte Dinge sofort anzunehmen. Zu all dem sind wir einfach belehrbar. Ein demütiger Mensch muss so sein. Er muss belehrbar bleiben. Wir müssen uns letztlich vom Herrn selbst beraten lassen. Das ist, was es hier sagt. Mit Sanftmut aufnehmen ist eine Belehrung vom Herrn anzunehmen. Er ist unser Seelsorger, er ist der Hirte unserer Seelen. Und das drückt dieser Vers aus. Zu guter Letzt wird uns noch die Kraft und Macht des Wortes noch einmal deutlich vor Augen gestellt. In diesem letzten Nebensatz steckt genug Motivation, das Wort der Wahrheit in Unterordnung und in Reinheit und Demut aufzunehmen. Denn dieses Wort ist es, das in der Lage ist, unsere Seelen zu retten. Dieses Wort, das uns gerettet hat, rettet uns fortlaufend. Es gibt mehrere Aspekte der Errettung. Es gibt den vergangenen Aspekt. In der Vergangenheit hat Christus uns errettet. Es gibt einen fortwährenden Prozess der Errettung in der Heiligung und es gibt einen zukünftigen Prozess der Rettung, eine zukünftige Rettung, wo wir auf die Verherrlichung unserer Leiber warten und wir den Herrn sehen dürfen. Dieses lebensspendende Wort ist dazu, uns zu retten, unsere Seelen zu retten. Wovon zu retten? Retten von ewiger Verdammnis. Erretten von den Sünden, von den Verstrickungen der Sünde im täglichen Einerlei. Und ich hoffe, dass euch die Worte des Jakobus in dem Test des Glaubens gezeigt haben, dass ihr Kinder Gottes seid. Hast du diese Reaktion auch in deinem Leben gefunden? Wir gehen als Kinder Gottes nicht leichtfertig oder oberflächlich mit seinem Wort um. Herr, möge uns vergeben, da wo wir das getan haben und noch tun werden. Wenn du es aber dennoch tust und dich charakterisierst, dann wende dich zu ihm, tu Buße, damit auch du sein Kind wirst und ein neues Geschöpf wirst. Als Kinder Gottes sind wir gemahnt, das Wort gründlich und eifrig zu studieren, es nicht nur zu lesen, denn das wäre Selbstbetrug. Hier steht, langsam zu reden. Das heißt auch nicht, dass wir uns in die Ecke setzen und nichts mehr sagen und absolut still sind. Wir wollen reden. Das Wort vom Kreuz ist das Evangelium zur Rettung von Menschen. Das wollen wir weitergeben. Sagt mir ja nicht, Borchmann hat gesagt, wir sollen nicht so viel reden. Ich gehe nicht mehr auf die Straße. Das ist dann nicht, dann hast du mich total falsch verstanden. Wir wollen nicht uns leichtfertig in irgendwelche Dinge involvieren und mitdebattieren, wenn wir keine Ahnung haben von dem, was das Wort Gottes sagt. Wir sollen nicht leichtfertig reden und schnell antworten. Nicht antworten, bevor wir nicht anhand des Wortes geprüft haben. Ich bitte, lasst euch nicht in Debatten ein, in denen man sich so leicht erhitzen kann und sich dann nur noch persönlich verteidigt. Es geht nicht darum, uns persönlich zu verteidigen. Wir stehen für das Wort der Wahrheit auf, aber nicht für uns selbst. Das tun wir viel zu oft. Das ohne das Wort gut genug zu kennen. Ich bitte euch, dass ihr euch von eurem Zorn trennt, der möglicherweise in euch ist, den ich nicht sehe, der zwar uns nicht bekannt ist, aber der Herr weiß darum. Ich bitte euch, reinigt euch und tut das nicht nur, weil jetzt das Mahl des Herrn ansteht, sondern immer, wenn ihr das Wort zur Hand nehmt. Ich bitte euch, erkennt die Güte Gottes, das Gute, was er euch tut, an und nehmt das Wort in Sanftmut auf. Lasst euch belehren. Denn dieses Wort und dieses Wort allein hat die Macht, die Kraft, eure Seelen von der ewigen Verdammnis, dem Todesurteil, das über dem Leben des Gottlosen steht, zu erretten. Und dafür wollen wir ihm danken. Lass uns beten. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen für dieses einmalige Wort, für dieses Wort, das sich abhebt, das heilig ist. Deshalb auch die Heilige Schrift. Dein Wort ist Wahrheit. Es ist nicht relatives Wissen. Es ist nicht Zeitgeistwissen, es ist nicht Philosophie, Weisheit der Menschen, sondern es ist dein Wort, unveränderlich, mächtig zur Veränderung des menschlichen Herzens, wie ein Hammer das Felsen zerschmeißt. Herr, du bist so wirksam mit deinem Wort. Es wirkt in unseren Herzen, es dringt ein. Es offenbart alle verborgenen Dinge unseres Herzens. Und mach du uns zu aufmerksamen Hörern deines Wortes, die nicht leichtfertig reden, die prüfen und forschen, bevor sie reden. Herr, mögen wir keinen Anstoß nehmen an deinem Wort, denn der Zorn, der dadurch bewirkt wird, bewirkt nicht deine Gerechtigkeit, gefällt dir nicht, sondern bringt lediglich Schlechtigkeit hervor, Boshaftigkeit, den Dreck, den wir ablegen müssen, damit wir uns von dir erheiligen lassen können. Und das wollen wir. Heilige uns durch dein Wort. Dein Wort ist Wahrheit. Lob, Preis und Ehre sei dir. In Jesu Namen. Amen.